Bertolt Henze, Berlin. Zu den Höhen der Literatur. Als ich 1949, 16-jährig, aus meinem anhaltinischen Dorf auf eine FDJ-Jugendschule geriet, störte mich doch die laxe Moral, denn die Jugendfreunde und Jugendfreundinnen entfalteten neben der Verinnerlichung des Marxismus-Leninismus ein sehr reges Liebesleben, an welchem für mich moralisch besonders verwerflich auch die Lehrer teilnahmen. Ich setzte dem bösen Treiben die Literatur als Waffe entgegen und veröffentlichte ein entsprechendes Gedicht an der Wandzeitung. Meine Hoffnung auf sittliche Wandlung wurde bitter enttäuscht, denn ich wurde auf einer eilends einberufenen Vollversammlung, komischerweise vor allem von den Mädchen, fürchterlich dafür kritisiert. Erste Schlussfolgerung: Wer in die Literatur gerät, muss leidensfähig sein. Später, meiner Sturm- und Drangperiode lange schon entronnen, schuf ich am Schluss meines Studiums an der Militärakademie in mühevollem Ringen mit dem Reim ein literarisches Denkmal für meine Mitstudenten und dem Lehrkörper. Brennend wartete ich nun darauf, dieses in einer würdigen Abschlussveranstaltung vor der interessierten Öffentlichkeit zu enthüllen. Doch starb am Vortage dieses möglichen epochalen Ereignisses unser verehrter Ministerpräsident. Der daraufhin folgenden Staatstrauer wurde mein würdiger Rahmen und damit mein künftiger literarischer Ruhm geopfert. Zweite Schlussfolgerung: Es existieren höhere Werte als Literatur. Die Jahresabschlussveranstaltungen in meinem späteren Dienstbereich krankten an eingekauften Programmen der Konzert- und Gastspieldirektion, welche die jeweils folgenden Geselligkeiten quälend verzögerten. Ich erbot mich unter Zuhilfenahme eigens geschaffener Literaturprodukte, hier eine kulturvolle Ablösung zu garantieren, die ins Gesellige hineinspielen sollte. Dieses zunächst mit Misstrauen aufgenommene Angebot erwies sich als Volltreffer und bezog Dutzende weitere Talente in die Literaturproduktion mit ein. Dritte Schlussfolgerung: Mit literarischen Texten kann man auch Geld sparen und breite kommunikative Wirkungen erzielen. Leider blieb dieses mein reformerisches Tun ohne nachhaltigen Einfluss, und so kam die Wende über uns. Ich musste mich über lange Zeit von derartigen und auch anspruchsvolleren literarischen Ambitionen trennen und mich proletarischem tätig sein als Lagerarbeiter im Wachgewerbe, im Kurierdienst, in der Türen- und Fensterabdichtung und im Reinigungs- und Möbelträgergewerbe zu wenden. Endlich, in die Vor- und Endrente entlassen, begann sich mein literarischer Geist, angeregt durch die Widersprüche der neuen Zeit, wieder zu regen. Eine wahre Flutwelle kam über mich. Ich fühlte mich von nun an wie eine Art Goethe. Nichts war mehr von mir sicher. Ich überschüttete das ND und andere Zeitungen mit Denkzetteln und Leserbriefen, über- und untertrieb die Eigenschaften verwandtschaftlicher Jubilare mit personenbezogenen Elogen derart, dass man geradezu auf meine Lobreden wartete und mich schon weit voraus per Einladung buchte. Ich entschloss mir, die Liebe, die Politik, die Natur, die Philosophie, sogar meine Träume und den wohlklingenden Dialekt der Anhaltiner zu Feldern meiner Schreiberei und schrieb satirisch gegen die vielen Stachen unserer neuen Welt. Schließlich verfasste ich Schriften von 33 bis 300 Seiten und versuchte mich mit Lesungen vor Senioren und Mittelalterinnen. Meine häufige Verpflichtung zu solchen meist erfolgreichen Lesungen durch entsprechende Treffpunkte war, um es wahrheitsgemäß auszudrücken, auch dadurch bedingt, dass ich bargeldlos arbeitete. Damit bin ich bei der überaus relevanten literarischen Beziehung zwischen Dichtung und Wahrheit. Ich versichere, dass ich diese zum Nutzen meines Schaffens schließlich gekonnt beherrschte. Ich darf das an einer wirklich wahren Begebenheit illustrieren. Als ich Notizen für meine Schreiberei verfassend durch eine belebte Berliner Straße bummelte, fragte mich eine Dame inquisitorisch nach der Absicht dieses Tuns. Worauf ich ihr
ausgesprochen wahrheitsgemäß antwortete, ich brate mir gerade ein Hähnchen. Da wir gerade bei der Wahrheit sind, ich war natürlich nie eine Art Jüte und alles, was ich schrieb, war davon recht weit entfernt. Aber vieles davon war gut und half mir und anderen, mit dieser Zeit besser fertig zu werden. So schält sich allmählich aus meinen Wanderungen durch die Höhen und Tiefen der Literatur die vierte Schlussfolgerung heraus. Auch die Nachwende kriegt uns Schreiber nicht klein. Fast am Ende meines langen Weges blicke ich auf meinen kleinen Hügel meiner literarisch gemeinten Wortverbindungen und sehe wohlgefällig auf den folgenden Text. Unter einer breiten Brücke strömt der Fluss entgegen seinem Glücke, der Vermählung mit dem Meer. Danach aber hat er es schwer, denn er ist nicht mehr. Er hat keine Ufer mehr und keine Richtung. Er ist nur noch Teil einer Meeresunterwasserschichtung. Nur weiß ich nicht, beschreibt dieser Text Natur oder ist er politisch?